Ja, durch die Kinder haben wir ja jetzt schon ein paar Ideen, was Glück tatsächlich bedeuten kann in unserem Leben. Und ich würde gerne ein Experiment mit euch jetzt mal wagen. Stellt euch mal vor, ich hätte hier vorne ganz viele Farbtöpfe, würde euch einen Pinsel in die Hand drücken und ihr solltet mal Glück malen. Welche Farbe würdet ihr wählen? Da ist zunächst mal die Farbe Rot. Sie steht für die Liebe. Der bekannte Schriftsteller Hermann Hesse würde wahrscheinlich ganz viel von dieser Farbe nehmen, denn er hat mal geschrieben: Glück ist Liebe, nichts anderes. Ja, vielleicht stehst du aber mehr auf Blau. Die Farbe steht für Versorgung, für Essen und Trinken, für das materielle Auskommen, denn das ist ja auch wichtig, wenn man glücklich sein will. Und dann haben wir noch ganz viel Gelb. Gelb steht für Gesundheit. Also für ein Leben ohne Schmerz und Krankheit. Der Dichter Theodor Fontane würde in sein Bild vom Glück wahrscheinlich ganz viel Gelb und Blau mischen. Denn er sagte mal: Was ist Glück? Eine Grießsuppe, eine Schlafstelle, gute Freunde und keine Zahnschmerzen. Das ist schon viel. Nun kann ich dir heute Morgen nicht alle Farben vorstellen, aber du merkst, es gibt auch noch Farben für Lebensfreude, Frieden, Reichtum, Erfolg, Schönheit und vieles andere mehr. Doch schauen wir uns jetzt mal Menschen an, die in jeden dieser Farbtöpfe schon mal reingelangt haben. Sind die wirklich alle glücklich? Einer der bekanntesten Journalisten unserer Zeit, Bernhard Lewin, schrieb dazu: Länder wie unseres sind voller Leute, die sämtliche Luxusgüter ihrer Träume besitzen. Dazu auch noch nicht materielle Segnungen wie eine glückliche Familie. Und dennoch leben viele von ihnen ein Leben der Verzweiflung. Wobei sie nur das eine begreifen, dass sie innerlich ein Loch mit sich herumtragen. Und egal wie viel Essen und Trinken sie hineinschütten, egal wie viel wohlerzogene Kinder und treu ergebende Freunde sie um den Rand des Kraters auf Parademarsch schicken, der Schmerz bleibt. Kann das stimmen? Alle diese wunderbaren Farben des Glücks können in uns nicht die eigentliche Sehnsucht nach Glück stillen? Da ist eine Sehnsucht in uns, aber Jesus ist derjenige, der sie allein stillen kann. Und hören wir mal hinein, was er dazu zu sagen hat, damit unsere Sehnsucht nach Glück gestillt wird. Glücklich seid ihr Armen, glücklich seid ihr Traurigen, glücklich seid ihr Leidenden, glücklich seid ihr Unterdrückten, glücklich seid ihr, wenn man euch verfolgt. Ja, wie klingt das für euch? Ich wüsste jetzt gerne, wie ihr diese Worte aufgenommen habt, denn wir hören das nicht alle gleich. Ich kenne Leute, die sehen in dieser Seligpreisung die rettende Hand Gottes, die uns entgegengestreckt ist. Eine Hand, die mitten hineinkommt in unser Leid und in unsere Sorgen. Eine Hand, die uns zeigt, dass Gott noch etwas mit uns vorhat, dass er uns zu Zielen führen will, die unser Denken weit übersteigen. Auf dem Berg, wo Jesus diese Predigt zum ersten Mal hielt, da standen viele, die diese Hand Gottes ergriffen haben. Das waren vor allem die Kranken, die Schwachen und die Armen, die, die nie etwas in ihrem Leben zu lachen hatten, denen alle Hoffnung von ihrer Umwelt genommen worden war. Kranke, Arme und Schwache wurden damals nämlich verdächtigt, sich durch eine Sünde das Unglück und den Zorn Gottes auf sich gezogen zu haben. Und darum wurden sie zumindest von den Frommen im Land gemieden. Aber nun gilt der Zuspruch Jesu gerade ihnen. Gerade den armen, Verfolgten und Leidenden und denen, die nichts von sich selbst, sondern alles von Gott erwarten, denen gelten die größten Verheißungen Gottes. Darum strömten sündige, kranke, zerlumpte und kaputte Menschen aus ganz Israel zu Jesus. Sie nahmen Dächer auseinander, sie kletterten auf Bäume, sie kamen in Scharen, um Jesus zu sehen. Sie wussten, dass er einen kostbaren Schatz anzubieten hatte und dass er freigebig daraus verteilte. Vielleicht hast du die Worte von Jesu gerade ebenso gehört wie diese Menschen, dann bist du zu beneiden. Denn der Mann, der hinter diesen Worten steht, ist ja kein gewöhnlicher Mensch. Er ist der Retter der Welt. Er ist der, der auch in deinem Leben ganz viel Glück tun möchte. Er ist der Heiland, der unsere Seelen gesund machen möchte. Er ist derjenige, der uns Freude und Hoffnung schenken möchte. Aber ich habe ja gesagt, wir hören nicht alle gleich. Es gibt auch immer Leute, die sich nicht schenken lassen können. Zur Zeit Jesu waren das die Pharisäer und die haben die Seligpreisung ganz anders aufgefasst. Wobei ich betone, dass es nur anders war, nicht unbedingt falsch. Mit den Seligpreisungen leitet Jesus eine Predigt ein, in der er das Gesetz Gottes neu auslegt. Und es ist ganz richtig, wenn wir hier bereits bei seinen ersten Worten auch den Anspruch Gottes an unser Leben hören. Gott sieht auf die Menschen, die Leid tragen, die auf Gewalt verzichten, die nach Gerechtigkeit dürsten und die verfolgt werden. Warum sollten wir uns also glücklich schätzen, wenn man das alles von uns nicht sagen kann? Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, wenn wir erstmal das tun, was die Jünger damals getan haben, als Jesus diese Worte zu ihnen sagte. Da heißt es in Vers 1, und seine Jünger traten zu ihm. Sie wollten ganz nah bei Jesus sein, ganz eng mit ihm verbunden. Sie wollten seine Worte direkt in sich aufnehmen, um sie zu verstehen. Und Jesus sagte, die sind zu beneiden, die durch Gottes Geist ihre Armut erkennen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Seligpreisung nennen wir diese Worte von Jesus, aber ich habe ganz bewusst das Wort selig bis hierher mal vermieden. Denn selig verbinden wir mit Menschen, die etwas Gutes getan haben und dann lange nach ihrem Tod vom Papst selig gesprochen werden. Selig hat für uns also keinen Wert in der Gegenwart, sondern mehr einen Wert für die Zukunft. Doch Jesus geht es hier nicht nur um die Zukunft. Mit ihm ist das Reich Gottes auf dieser Welt angebrochen und die Armen im Geist gehören schon jetzt und hier zu Gottes Reich. Gemeint sind Leute, die durch den Heiligen Geist erkannt haben, dass sie vor Gott wie Bettler dastehen. Sie können ihn nicht mit ihren Leistungen beeindrucken, sie haben ihm nichts zu bringen. Sie haben vor Gott kapituliert und sind sich bewusst, dass sie auf seine Hilfe angewiesen sind. Sie haben einen Blick für Gottes Reichtum bekommen und wollen sich ihre leeren Hände von Gott füllen lassen. Julius Schniewind schrieb dazu, Menschen sind gemeint, deren äußere Lage sie dahin treibt, dass sie alles von Gott erwarten müssen, aber deren innere Haltung es ist, dass sie auch wirklich alles von ihm erwarten. Darum übersetzt die Gute Nachricht Bibel, freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten und nichts mehr von sich selbst, denn sie werden mit ihm in der neuen Welt leben. Ellen ist jemand, auf den das zutrifft. Ich begegnete ihr vor fast 30 Jahren in Wiesbaden. Sie wohnt in einer Einrichtung der Lebenshilfe, die in unmittelbarer Nähe zu unserem Gemeindehaus gebaut hatte. Ellen verpasste so gut wie keinen Gottesdienst. Sie konnte zwar kaum laufen und sprechen, aber niemand im Saal freute sich so sehr über Jesus wie Ellen. Wenn sein Name genannt wurde, dann strahlte sie über das ganze Gesicht. Ellen war glücklich, weil sie erkannt hatte, dass Gott denen am nächsten ist, die ihn am nötigsten brauchen. In unseren Augen war sie behindert, aber in Gottes Augen war sie trotzdem gut dran und glücklich zu nennen. Und wenn du mal wieder unsicher bist, ob dein Glaube wirklich für den Himmel reicht, dann denk daran, dass dir das Himmelreich allein durch Jesus gehört. Und wenn du mal wieder denkst, dass du nicht gut genug für Jesus bist, dann erinnere dich bitte an Ellen. Jesus freut sich über dich, auch wenn du hilflos bist, auch wenn du mit leeren Händen vor ihm erscheinst. Und er sagt dann auch zu dir, du gehörst zum Königreich der Himmel auf dieser Erde. Und wenn du heute diesen Segen Gottes neu für dein Leben gewinnen willst, dann fang doch an, dir deine Unzulänglichkeit mal einzugestehen. Erklär Gott gegenüber deinen Bankrott. Sei dir wirklich bewusst, dass deine Taschen leer sind und dass deine guten Vorsätze längst überholt sind. Verlang keine Gerechtigkeit, sondern bitte Jesus um Erbarmen. Bitte Jesus, dass er all das für dich tun möge, was du ohne ihn nicht tun kannst. und lass ihn deinen Mangel füllen. Ich wünsche dir, dass du dich wieder ganz von Gott angenommen fühlst. Du bist für ihn wertvoll, auch wenn du keine Leistung erbringen kannst. Du hast einen Platz bei ihm, auch wenn diese Welt dich an den Rand drängt. Als Bettler und Versager dürfen wir zu Jesus kommen. Denn Gott, der Herr, ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Er ist ein Gott, der dich sieht. Zweitens, die sind glücklich, die Trauer, Leid und Lasten ertragen, denn sie sollen getröstet werden. Leid hat viele Gesichter. Wir trauern um einen geliebten Menschen, wir werden von einer Krankheit geplagt, wir fühlen uns schwach und haben Angst. Jesus spricht hier von Situationen, die wirklich zum Verzweifeln sind. Und er macht damit eindrücklich klar, dass wir als seine Jünger nicht weniger Leid als andere Menschen ertragen werden. Auch Christen erkranken an Krebs, fallen in Depressionen und sterben bei Unfällen. Aber in alledem dürfen wir glauben, dass wir nicht allein sind. Jesus lässt uns nicht im Stich in diesen Situationen. Er bleibt, auch wenn wir meinen, von Gott verlassen zu sein. Viele von uns sind Eltern und wir tun alles für unsere Kinder. Wir kümmern uns um ihre Sorgen und Probleme, wir trösten sie, wenn sie sich verletzen, wir sorgen dafür, dass sie keine Angst haben. Und genau das tut unser himmlischer Vater auch für uns. Er hält dich so lange in seinen Armen, bis es dir besser geht. Er hilft dir, deine Verletzungen zu heilen. Und er geht nicht schlafen, wenn du Angst vor der Dunkelheit hast. Tatsächlich kannst du wirklich mit allem zu ihm kommen. Du kannst dich bei ihm ausweinen und er teilt deinen Schmerz mit dir. Ja, Jesus bietet dich an, dich in deinem Leben zu entlasten. Darum sag ihm, was dich belastet. Wein dich bei ihm aus und unterdrück deinen Schmerz nicht krampfhaft. Ich werde nie vergessen, wie ich als Jugendlicher mit einer Gruppe junger Leute einen Krankenbesuch in meiner Gemeinde machte. Der Mann hatte Krebs und nicht mehr lange zu leben. Und wir dachten uns als Jugendliche, wir besuchen ihn mal, wir singen ihm ein paar Lieder, wir lesen ihm ein bisschen aus der Bibel vor, das wird ihn trösten. Aber ich sage euch, wir Jugendlichen waren die, die getröstet nach Hause gingen. Denn trotz allen Leids strahlte dieser Mann voller Glück. Er strahlte uns an und wir spürten, dass er wirklich verbunden war mit dem glückseligen Gott, wie Paulus unseren Gott mal im 1. Timotheus 1, Vers 10 nennt. Ich habe damals gelernt, es geht beim Glück nicht darum, wie viel ich besitze oder wie ich mich gerade fühle oder wie meine Lebensumstände beschaffen sind. Nein, es geht um die Frage, zu wem ich gehöre und ob ich einen Anteil an dem Glück Gottes habe oder nicht. Dieses Glück ist wirklich so anders als alles, was wir sonst aus unseren Glückstöpfen herausholen. Es ist ein Glück, das wir sogar noch haben, wenn wir mal sterben. Im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung steht, glückselig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Wir behalten dieses Glück, das Jesus uns schenkt für immer. Drittens, die sind glücklich, die sanftmütig und demütig sind, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sanftmütig ist eines der Wörter, die so ein bisschen aus der Mode gekommen sind. Darum will ich es umschreiben. Und das geht am besten, wenn wir uns mal ansehen, was denn das Gegenteil von Sanftmut ist. Der Sanftmut entgegenstehen zum Beispiel zornig sein, aufgeregt sein, empfindlich reagieren, leicht gekränkt sein, verbittert sein, und im Extremfall sogar die rohe Gewalt. Wenn du alles das bei dir nicht kennst, dann bist du ein sanftmütiger Mensch. Dann paart sich bei dir anscheinend die Freundlichkeit mit der Demut und das sind wunderbare Geschenke des Heiligen Geistes. Im Grunde genommen geht es hier um Menschen, die anderen ihre Fehler großzügig nachsehen können. Sie ziehen zwar in der Gesellschaft oft den Kürzeren, aber Jesus wird dafür sorgen, dass sie einmal reich belohnt werden. Was meinst du wohl, warum die Hirten als Erste von der Geburt Jesu erfuhren? Sie waren demütig genug, Gott nicht zu fragen, ob er sich das auch gut überlegt hätte mit Weihnachten. Wären die Engel zu den Pharisäern gegangen, hätten diese sicherlich erklärt, dass das doch nicht der Weg Gottes auf dieser Welt sein kann. Wären die Engel zu den Reichen gegangen, hätten die erstmal einen Blick in ihre Terminkalender geworfen und festgestellt, dass es jetzt gerade ungünstig für sie ist. So kamen die Engel zu den Hirten. Die verfolgten kein persönliches Interesse. Sie strebten nicht danach, die Karriereleiter hochzuklettern. Sie besaßen noch nicht mal etwas, auf das sie aufpassen mussten, denn die Schafe gehörten in der Regel nicht mal ihnen. Die Engel kamen also zu Männern, die sich von ihrem Singen begeistern ließen, die um jeden Preis den Messias in Windeln gewickelt sehen wollten. Eine Kirche in Bethlehem markiert noch heute den Geburtsort von Jesus. Hinter einem hohen Altar in der Kirche ist eine kleine Höhle, die durch silberne Lampen beleuchtet wird. Jeder kann diese alte Kirche bewundern und in die Höhle hineingehen, doch es gibt eine Bedingung. Man muss sich bücken. Die Tür ist so niedrig, dass man einfach nicht aufrecht hindurchgehen kann. Ich denke, dasselbe gilt auch für den Glauben. Wenn du Jesus erleben willst, dann musst du zuerst mal auf die Knie gehen. Und wenn du dich zu dieser Sanftmütigkeit entschieden hast, dann wird das ganz viel in deinem Leben entkrampfen. Da ist wirklich ganz viel Platz auf einmal, um ehrlich und offen zu sein. Stell dir das nur mal vor, wenn du einen Fehler machst, wirst du dafür nicht verurteilt. Wenn dir etwas nicht gefällt, kannst du großzügig darüber hinwegsehen. Du musst doch nicht mehr den Helden spielen und deine Ziele um jeden Preis durchsetzen. Es geht dir nicht mehr allein um dein Wohl. Du kniest vor Jesus und willst nur noch das Beste für alle. Das vierte, die sind glücklich, die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, denn sie sollen satt werden. Wir gestehen uns das nicht gerne ein, dass wir in unserem Wohlstandsland Deutschland immer noch Durst haben. Es gibt so viele Brunnen in uns, aus denen wir schöpfen können, aber es funktioniert oft nicht. Das, was uns die Gesellschaft anbietet, stillt unseren Durst einfach nicht. Und viele Menschen spüren, dass ihre selbst gegrabenen Brunnen nicht zum Leben reichen. Denn in jedem Leben kommt irgendwann eine dunkle Stunde, in der es vorbei ist mit dem Spaß, in dem man merkt, was trägt denn wirklich im Leben. Und wenn unsere Welt zusammenbricht und wir in den Trümmern unserer Wirklichkeit gefangen sind, dann zeigt sich, welcher Brunnen wirklich Leben gibt. Ist es wirklich der Besitz? Ist es Ruhm? Ist es Leidenschaft? Ich denke, aus diesen Brunnen haben wir alle schon mal getrunken, aber sie sind wie Salzwasser in der Wüste. Sie löschen unseren Durst nicht, sie töten. Darum ist Jesus glücklich über jeden, der nach Gerechtigkeit dürstet. Das ist es, was wirklich zählt. Der Durst nach einem reinen Gewissen, nach einer weißen Weste, nach einem Neuanfang mit Gott. Ja, wir beten für eine Hand, die uns in unserer dunklen Höhle berührt und ihr das eine für uns tut, was wir uns nicht selbst tun können, uns nämlich gerecht machen und retten. Wir bitten, Herr, still du unseren Durst. Und Jesus sagt, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. So möchte ich dich heute auch fragen, bist du wirklich glücklich, deinen Gott zu kennen? Möchtest du bereinigen, was zwischen dir und deinem Gott steht? Und willst du es wagen, mit ihm ein neues Leben zu wagen? Wenn ja, sagt Jesus, dann bist du wirklich zu beneiden. Denn diese Sehnsucht kann gestillt werden. Fünftens, die sind glücklich, die barmherzig sind, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das klassische Beispiel dazu erzählt Jesus selbst, der barmherzige Samariter. Er sagt nicht, als er einen Verletzten sieht, ach, was geht mich das an? Der hätte einfach besser aufpassen sollen, soll er sehen, wie er klarkommt. Nein, der Samariter unterbricht seine Reise, er macht sich die Hände schmutzig, die Jackenärmel werden wahrscheinlich sogar blutig und er bezahlt sogar noch die Gaststätte, in der der Verletzte unterkommt. Und Jesus sagt am Ende des Gleichnisses, geh hin und tu das Gleiche. Mach es genauso, denn barmherzig zu sein ist Gottes Art. Er liebt es. Ja, als Gott seinen Sohn am Kreuz für uns sterben ließ, da hat er das bewiesen. Und wenn wir unbarmherzig sind, dann haben wir anscheinend vergessen, mit was für einem Gott wir es zu tun haben. Gott weiß, dass du allen Grund hast, wütend zu sein. Du fühlst dich verletzt, dein Freund, der dir noch Geld schuldet, ist gerade mit einem neuen Auto vorbeigefahren. Der Chef, der dich mit der Aussicht auf eine schnelle Beförderung von deiner alten Firma weggelockt hat, hat inzwischen vergessen, wie du heißt. Dein Hauskreis ist zusammen verreist, aber du warst nicht eingeladen. Ja, es gibt so viele Gründe im Leben, wirklich wütend zu werden. Die Tränen, die dir die Wangen runterlaufen, sind wahrscheinlich heiß. Und sie kommen aus einem Herzen, in dem ein Feuer brennt. Es ist das Feuer der Rache. Du stehst vor einer Entscheidung. Erstickst du dieses Feuer oder fachst du das immer neu an? Lässt du es zu, dass deine Verletzungen heilen, oder wird aus ihnen im Laufe der Zeit Bitterkeit? Jesus verspricht uns heute, wenn du barmherzig vergibst, wirst du Barmherzigkeit erlangen. Vielleicht nicht bei deinen Feinden, aber bei Gott und in deinem Herzen. Denn Gott vergisst niemals, was du für andere tust. Er sagt, wenn du den anderen verzeihst, was sie dir angetan haben, dann werde auch ich dir deine Schuld vergeben. Als Daniel Christ wurde, hatte er schon jahrelang nicht mehr mit seinem Bruder gesprochen. Der hatte ihn bei einem Geschäft übers Ohr gehauen und Daniel konnte das nicht vergeben. Als sie sich ein paar Wochen später zufällig trafen, wollte der Bruder schnell wieder verschwinden. Aber Daniel hielt ihn fest. Jetzt war die Stunde der Abrechnung gekommen. Doch statt über ihn herzufallen, liefen Daniel Tränen übers Gesicht. Er sah in seinem Bruder plötzlich das Gesicht von Jesus und er konnte ihm endlich vergeben. So lebt Gott mit seiner Barmherzigkeit auch in dir. Die Frage ist nur, wie viel du davon an dich heranlässt und wie viel du davon an andere weitergibst. Oft reicht schon ein herzlicher Händedruck oder eine Karte, ein Besuch, um Barmherzigkeit zu zeigen. Und du wirst sehen, es tut so gut, barmherzig zu sein und Barmherzigkeit zu empfangen. Sechstens, die sind glücklich, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ein reines Herz wünscht sich in der Bibel eine ganze Reihe von Leuten. Wenn wir da mal genau nachsehen, meinen sie damit aber nicht nur ein reines Gewissen. Es geht vielmehr um eine besondere Einstellung. Sie wollen mit Gott mit ganzem Herzen, also ungeteilt gehorsam sein. All ihr Wollen, all ihr Fühlen, Denken soll Gott gehören und ihm gefallen. Zur Zeit Jesu schienen die Pharisäer die reinsten Leute im Land zu sein. Aber ihre Reinheit war ohne Herz. Weil am Sabbat nur eine bestimmte Wegstrecke zurückgelegt werden durfte, dachten sie sich zum Beispiel einen Trick aus. Reisen auf dem Wasser waren nach ihrer Gesetzesauslegung erlaubt. Also legte man einfach einen Wasserschlauch auf den Sattel eines Esels und setzte sich darauf. Dann war man auf dem Wasser unterwegs und durfte so weit reiten, wie man wollte. Das ist äußere Reinheit, äußere Gesetzeserfüllung, aber sie ist ohne Herz. Und genau so soll es nicht sein. Jesus gibt seine Verheißung an die weiter, die aus tiefstem Herzen so leben wollen, dass es Gott gefällt. Dabei weiß der Herr ganz genau, dass wir nie perfekt sind. Er kennt unsere dunklen Punkte im Leben, aber er verurteilt uns deswegen nicht. Er berührt uns vielmehr mit seiner Liebe und er macht uns rein. Welche Schritte Jesus dabei mit uns geht, haben wir inzwischen durch die Seligpreisung kennengelernt. Es beginnt damit, dass wir erkennen, wie arm wir vor Gott dastehen. Denn wir können uns ein reines Herz nicht verdienen, wir können uns das nur schenken lassen. Der zweite Schritt ist der Kummer. Denn freuen dürfen sich die, die ihre Sünden ernsthaft bereuen und traurig über die Zeit sind, die sie ohne Gott gelebt haben. Dem Kummer folgt die Sanftmut. Die Sanftmütigen sind die, die sich von Gott wieder gebrauchen lassen. Sie sind begeistert davon, dass der Herr etwas mit ihnen vorhat. Was folgt, sind Hunger und Durst nach mehr. Jesus soll immer mehr an unser Herz herankommen und all den Dreck aus unserem Leben wegnehmen. Und so nach und nach wird unser Blick klarer und wir sehen schließlich Gott. Die sind glücklich, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Vor einigen Jahren gab es jede Woche im Fernsehen eine Reportage über zwei Polizisten in Bochum. Sie wurden in der Nacht zu allen möglichen Krisen und Streitigkeiten gerufen und mussten versuchen, diese zu schlichten. Spätestens nach 5 Minuten habe ich das weggeschaltet, denn ich konnte das nicht ertragen. Da waren in diesen Nächten einfach zu viele schlimme Dinge zu sehen. Polizisten gehen oft an Orte, die keiner von uns aufsuchen würde. Sie sind in der Regel sowas wie Friedensstifter. Sie mischen sich unter das Volk und zwischen alle Fronten. Ist es das, was Jesus hier meint? Nicht nur. Denn ohne Jesus bleibt auch diese Seligpreisung für uns unerreicht. Wir brauchen Jesus als Kraft und Vorbild, um wahre Friedensstifter zu werden. Und wir lernen bei Jesus, wie das geht. Jesus wäscht die Füße der Männer, von denen er weiß, dass sie ihn später verraten werden. Er lädt sich zum Mittagessen bei einem korrupten Steuereintreiber ein, weil er weiß, dass der Mann im Grunde seines Herzens nur einsam ist. Jesus baut Brücken, indem er Wunden und Verletzungen heilt. Er verhindert Konflikte, indem er das Innerste von uns berührt und verwandelt. Er ist sogar bereit, für den Frieden zu leiden und zu sterben. Und wir werden Söhne und Töchter Gottes genannt, wenn wir wie Jesus uns für den Frieden einsetzen. Darum geh doch zuerst mal deine Familie und deine Verwandtschaft in Gedanken durch und prüf mal, welche Konflikte da noch so schwelen. Und dann bitte Jesus, dir zu helfen, diese Schwierigkeiten zu beenden. Er tut das gerne, denn er ist ein Gott des Friedens. Und du lernst auf diese Weise, ein Friedensstifter zu werden. Und zuletzt, die sind glücklich, die verfolgt werden, weil sie das Richtige tun, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja, ihr seid glücklich, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ein Leben mit Jesus kann durchaus bittere Konsequenzen haben. Mit Hochachtung lese ich immer wieder bei Open Doors von Männern und Frauen, die überall auf der Welt wegen ihres Glaubens verfolgt werden und die das auch noch ertragen. Wir hingegen fühlen uns ja schon verletzt, wenn wir mal kritisiert werden. Wir wollen, dass alle gut von uns denken und freundlich zu uns sind. Aber das, was Jesus glückselig nennt, das geht unserer Gesellschaft gehörig gegen den Strich. Und darum müssen wir uns auch in Deutschland auf Gegenwind einstellen, wenn wir die Bergpredigt leben wollen. Wie das tatsächlich geht, das werden wir uns in den kommenden Monaten im Einzelnen ansehen. Aber heute geht es erstmal darum, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir mit Jesus glücklich werden wollen. Er legt uns heute Mittel und Wege vor, wie wir glücklich werden können. Und damit du siehst, wo du stehst, habe ich die wichtigsten Aussagen auf einen Zettel kopiert. Du kannst ihn dir nachher am Ausgang mitnehmen. Er sieht so aus. Eines möchte ich zum Schluss allerdings nochmal betonen. Das Glück, von dem Jesus hier spricht, dürfen wir niemals von Jesus selbst trennen. Wenn wir die Glückskriterien der Seligpreisung in unserem Leben umsetzen wollen, dann beginnt das heute genauso wie damals bei den Jüngern. In der Bibel steht, sie traten zu Jesus. Sie suchten seine Nähe und die enge Gemeinschaft mit ihm. Sie wussten, dass die Bergpredigt niemals ohne den Bergprediger zu haben sein wird. So hörten sie intensiv auf Jesus und lernten von ihm. Und dieser Einsatz, der hat sich gelohnt. Denn Jesus sagt, eines Tages wird alles mal auf den Kopf gestellt werden. Dann werden die, die hier um meinetwillen gelitten haben, gut dastehen. Sie werden eine Belohnung empfangen für das, was sie hier entbehren mussten. Die Traurigen werden lachen. Die Blinden werden sehen, Trauernde werden ihre heimgegangenen Freunde wieder in die Arme nehmen. Und der eine, der es vorgezogen hat, für dich zu sterben, statt ohne dich zu leben, der wird seine Arme dann um dich legen und dich im Himmel willkommen heißen. Amen.